Herzlich. Es ist 7 Uhr und ein paar Minuten. Wir möchten die Zeit auskaufen. Und ich denke, wir beten und bitten Gott um Beistand und Hilfe und dass er uns auch heute segnet. Wir haben zwei Themen auf dem Zettel. Das ist Taufe und Abendmahl. Eigentlich die zwei Dinge, die Jesus befohlen hat. Alles andere hat er nicht befohlen. Alles andere hat die katholische Kirche als Sakrament eingesetzt. Aber hier denn die zwei Sakramente, die Jesus eingesetzt hat, ist Taufe und Abendmahl. Und alles andere ist irgendwie zusätzlich, auch zwar vielleicht von Gott verordnet, aber nicht, dass wir als Sakrament halten würden oder Einsetzung Jesu. So, diese zwei Themen. Nächstes Mal geht es um den Heiligen Geist. Aber jetzt wollen wir einfach die zwei Punkte, warum das so wichtig ist und warum es mit der Taufe alles anfängt und was die Taufe für uns bedeutet. So, wir wollen anfangen. Eine Frage, hier bei mir halt es bei euch auch? Über jeden Einzelnen, ihr seid nicht eingeschneit und ihr seid keine Schneehasen, sondern ihr fliegt. Halleluja. Vater, ich danke dir für meine Geschwister, die gekommen sind, aus deinem Wort zu lernen. Und wir wollen uns jetzt auf dein Wort konzentrieren. Segne uns, begegne uns, Herr Jesus, und gib uns sehr viel Aufnahmefähigkeiten, dass so, dass wir dein Wort so richtig hören und verstehen. Amen. Amen. Bitten, dass sie kommt und zuerst mal ihren Teil macht und dann werde ich das noch, was fehlt, ergänzen.
Ja, gut. Johannes hat heute nur gesprochen von den zwei Dingen, die aus der Lehre, die neu dazukommen. Aber ich möchte nochmal wiederholen von dem, was wir das letzte Mal hatten. Da haben wir auch noch nicht so viel darüber gesprochen. Und möchte ich einzelne noch ein bisschen was abfragen. Und ich sage euch etwas, als ich mich heute vorbereitet habe, vor allem gerade das Alte nochmal nachzuforschen und mich damit zu beschäftigen. Da ging es mir so wie dem Bote hier vorne, der mir gerade erzählt hat. Er hat auch was gesucht in der Bibel und hat das ganze Kapitel, was war so, er konnte da nicht aufhören. Das andere hat so alleine keinen so einen Sinn gemacht. Und ich habe mich so in der Bibel beschäftigt und ich habe so eine Freude bekommen in meinem Herzen, aus dem Wort Gottes. Und ich habe so nachgedacht, als ich am Heiligen Abend, ich weiß nicht, ich war glaube ich nicht hier, aber wo ich so nachgehört habe über das Wort Gottes, da ist mir das so groß geworden, dass es, sie euch ist eine große Freude widerfahren. Und dass das Weihnachten, der Heilige Abend dazu da ist, dass der Herr uns den geschenkt hat, damit wir Freude erleben, dass uns Freude widerfährt. Es hat mich so erfasst, diese Freude, dass das eine Freude, dass es nicht da ist, früher, als ich noch eine junge Hausfrau war mit den kleinen Kindern zu Hause. Oh, da kommt schon wieder Weihnachten. Das viele Geschäft, das man da immer hat, ja. Und dann manchmal bin ich am Heiligen Abend, mein Mann hat dann zuerst die Geschenke alle ausgefahren für die Omas und Opas. Und ich bin dann alleine, habe dann von uns fertig geputzt. Und am Schluss bin ich gesessen in meinem Sessel. Ich war nur K.O. Ich dachte, wenn nur der Heilige Abend schon vorbei wäre, es war so viel Arbeit. Und da war mir das so zu leid. Und heute habe ich so eine Freude erfahren am Wort Gottes. Und ich weiß nicht, wann ich fertig bin, aber ich weiß, dass es sehr ergreifend ist, dass das Wort Gottes etwas ist, wo uns Freude macht. Und es hat mir solche Freude gemacht heute, dieses Wort Gottes zu erfahren. Aber zuerst wollen wir noch mal ein bisschen zusammen was lernen. Ich habe euch da diesen Zettel gegeben, wo ich die 66 Bücher der Bibel alle drinne habe. Das kann sich jeder selber rausschreiben aus seiner Bibel vorne. Sind 66 Bücher hat die Bibel. Und es ist nicht wesentlich, ob 66 oder 67 oder 62 sind. Aber der Inhalt, was da drin steht, das ist wesentlich. Und deswegen, wenn du das nicht hast, schreib dir das raus oder nimm dir das mal vor, setz dich mal hin, eine stille Stunde und dann tu mal das Ganze zusammenschreiben, die ganzen Bücher, wie die heißen, vor allem diejenigen, die mit der Bibel noch nicht so lange umgehen, dass sie wissen, um was es da geht. Und zwar, da haben wir gleich am Anfang haben wir gesagt, der Pentateuch oder die fünf Bücher Mose. Wenn wir in einem Ausland irgendwo sind und sagen, wir lesen jetzt das dritte Buch Mose, dann denken die, sowas Bescheuertes. Denn das heißt, international hat es einen ganz anderen Namen. Und das ist aber international, das kommt vom Griechischen und deswegen ist es in allen Ländern gleich. Aber das dritte Buch Mose, das wäre so typisch deutsch, so ein bisschen so dummlich, ja. Und deswegen habe ich euch gesagt, lernt mal diese fünf Bücher Mose, wie die heißen im Griechischen. Weil Pentateuch, also das sind die das Zusammenfassung, Penta 5, diese fünf Bücher Mose haben fünf griechische Namen. Und wer kann mir die nochmal aussagen? Wer weiß die jetzt schon? Na, wer kann sie noch? Kannst du es noch? Bitte? Genesis, Exodus. Ja. Deuteronomium. Ja. Ja. Und dieses Genesis ist über die Erschaffung. Exodus ist der Auszug. Levitikus, das sind die Leviten verlesen. Das sind die, die uns da sagen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Numeri, das sind die Aufzählungen nochmal, alles nochmal wiederholt. Numeri sind die Zahlen. Und Deuteronomium, so das lange Wort, wo alles drinnen wiederholt ist. Und was ist im sechsten Buch Mose? Wer hat das in der Bibel? Das gibt es nicht. Das haben manche Deutsche, aber das ist ein okkultes Buch. Das sechste und siebte Buch Mose, das habt ihr hoffentlich nicht. Ja, also wollen wir nochmal zusammen versuchen. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Also das solltet ihr euch mal ein bisschen merken. Und dann geht's weiter. Dann kommen die anderen Bücher. Und dann die Bücher in der dichterischen Form und dann die Propheten. Und bei den Propheten gibt es welche zwei Unterscheidungen. Ja, braucht man da einen Meterstab, dass man so feststellen kann, wie groß jeder einzelne war? Warum heißt es die Großen und die Kleinen? Warum heißt es die großen Propheten und die kleinen Propheten? Ja. Ja, genau. Und dabei hat man festgestellt, manche Propheten waren ganz einfache Männer. Schafhirten, der Amos zum Beispiel, da hat man festgestellt, ich weiß nicht mehr wie viel, aber der hat vielleicht nur so einen Wortschatz gehabt von 20, 25 Wörtern. Und die hat alle da reingepackt. Also der Gott benutzt den Propheten so, wie er ist, aber hat ihm eine Botschaft aufs Herz gelegt oder ins Herz reingelegt. Und je nachdem, wie gewandt der Prophet ist, wie er gebildet ist, wir haben einen Prophet, der war am Königshof tätig, das war der Jesaja, und der hat ganz wortgewaltig, hat er gepredigt. Und dann ist wieder einer, der ganz kurz ist, zum Beispiel der Hosea, der über die Liebe spricht und der nur ein wenige Worte da zum Ausdruck bringt. Davon hängt es ab, die großen Propheten und die kleinen Propheten. Und jetzt will ich euch als Hausaufgabe geben fürs nächste Mal, das schreibt ihr jetzt gleich auf. Ich möchte, dass ihr mal die Propheten, die Bücher der Propheten hintereinander lernt. Die anderen Sachen lassen wir noch mal vorweg. Dass ihr nur mal die Bücher der Propheten angefangen mit Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Malachi. Und manchmal hat man so Geschichten in Erinnerung an irgendeinen und dann, das behält man sich gut und dann kann man sich so gut hintereinander aufzählen. Ich weiß noch, mich wollten sie ein bisschen ärgern, als unser Cornelius geboren wurde und da hatte ich gerade eine Freizeit gehabt vorher und bevor der Name gegeben wurde. Und dann geben die bekannt, Heidemie und Johannes haben einen Habakuk auf die Welt gebracht. Ich dachte, nee. So allerhand, ja, kein Habakuk. Und danach, nein, Cornelius Peter. Und da war es auch so, wir hatten einen ganz anderen Namen vorgestellt, wir waren so unsicher, was für Namen wir bei dem Cornelius Peter da geben sollten. Und wir dachten vielleicht Jonathan, aber wir dachten damals Jonathan, oder früher haben meine Eltern geheißen, ach, Paul, Hermann, Arthur oder irgend sowas. Und man dachte, dann nehmen wir irgend so einen davon raus. Und dann, bevor ich dann ins Krankenhaus ging an dem Tag, hatten wir vom Cornelius und vom Petrus diese Geschichte gelesen. Und haben gesagt, wenn es heute geboren wird, das Kind, oder heute sich anmeldet, dann heißt er Cornelius Petrus. Und so heißt er heute noch, Cornelius Peter. Und so sind die verschiedenen da drinnen. Und Jesaja, Jeremia, Klagelieder, dann kommt der Hesekiel. Da sagt man nicht Hesekiel, sondern Hesekiel. Dann der Daniel, und zwar kommt es daher, das EL am Schluss heißt Gott. Das ist also irgendeine Beziehung zu Gott, ist da in dem Namen drin. Also Hesekiel, Daniel, dann Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, der Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia und der Maleachi. Also diese Namen haben alle irgendeine Bedeutung, aber die braucht ihr jetzt nicht lernen. Aber diese Propheten, das will ich euch mal als Aufgabe geben, bis nächstes Mal, dass man versucht, die Propheten zu lernen, die nacheinander stehen. Probiert es mal aus, so wie Kinder in der Schule auch lernen müssen. So müssen wir das auch lernen. Dann stimmt es, wenn ich sage, es gibt vier Evangelien. Es gibt nur ein Evangelium aus vier Büchern, bestehend Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dazu zu diesen gehört die Apostelgeschichte, gleich dahinter zu den geschichtlichen Büchern. Also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Mein Mann, der ja auch Johannes heißt, nach Magdeburg kam, gleich als die Mauer fiel. Und die Leute hatten dann noch nicht so mit biblischen Büchern keine Ahnung. Vor allem die, die nicht Christen waren. Und dann sagten sie, können sie nicht mal die Nachnamen sagen? Sie sagen uns dauernd nur die Vornamen. Aber von den Matthäus, Markus, Lukas und Johannes gibt es einfach keinen Nachnamen. Dann kommen die Briefe des Apostel Paulus und dann die übrigen Briefe noch in den prophetischen Büchern. Aber ihr schaut euch mal um, die Propheten, das sind zwar die meisten da drinne, aber dass man mal so ein bisschen Ahnung hat, dass wir das auch wirklich finden, wenn wir das durchnehmen. Und jetzt möchte ich mal das bisschen durchgehen. Oder durchnehmen, was wir letztens hatten in der Lektion 3, und zwar die Geheimnisse des neuen Lebens. Und das ist also die Lektion 5, die habt ihr zu Hause gehabt, und da konntet ihr euch schon ein bisschen damit beschäftigen, mit der Lektion 5. Und wir haben da gelernt, in der ersten Zeit unseres Glaubenslebens merken wir, es geht nicht alles so, wie wir es uns wünschen, dass es gehen sollte. Das heißt, da merken wir plötzlich, dass da zwei Seiten in uns kämpfen. Also da kämpft die Seite der alte Mensch und gegen den neuen Menschen. Und da hatten wir das letztes Mal so ein bisschen durchgearbeitet, der alte Mensch und der neue Mensch. Und da erkennt man, steht es da in Römer 7, dass der alte Mensch, der uns gezeigt wird durch das Gesetz, das wir dauernd übertreten, dass uns schwerfällt, dem Gesetz zu gehorchen, dass das in uns drin ist, dass man das einfach nicht sagen kann, jetzt will ich nicht mehr so, jetzt setze ich mir einen Zeitpunkt ab, heute will ich mit dem alten Menschen nichts mehr zu tun haben. Wenn das so einfach wäre. Und trotzdem ist es so wichtig. Denn der Römerbrief sagt immer wieder, heißt es da, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Die darf nicht mehr in euch drinnen leben. Das ist jetzt aus. Und das kommt dann nachher, dem, was Johannes lehrt, auch nachher über die Taufe. Da seht ihr durch die Taufe, dass der alte Mensch begraben wird. Das ist der Schritt zur Beerdigung. Wir hatten ja den Unterschied, habe ich euch schon gelehrt, zwischen Bekehrung und Wiedergeburt. Die Bekehrung, das ist etwas, das aus dir herauskommt. Der Wille kommt von dir. Gott schickt dir den Wunsch, den Glauben. Und irgendjemand anders weist dich darauf hin, was Jesus getan hat. Irgendjemand muss es dir erzählt haben. Also wieder jemand anders. Und das, was Jesus getan hat, das hat er schon bereits getan, in weiter Vergangenheit zurück. Also bei uns sind es ja jetzt über 2000 Jahre zurück. Hat er das getan? Aber es muss bei dir ankommen. Und die Bekehrung ist das, wo du den Schritt triffst. Ich will an Gott glauben. Ich will glauben an das, was Jesus getan hat. Ich entscheide mich dafür. Bekehrung ist nicht das, was Gott in dem Moment tut, sondern das ist das, was du tust. Das ist dein Schritt. Aber dann kommt die Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt, das ist der Schritt, den Gott tut. In dir. Und da ist dann das, wo das auseinanderscheidet sich bei der Wiedergeburt, diese alte Natur und diese neue Natur, dieser alte Mensch und der neue Mensch. Und wer verleitet uns dazu, dass wir immer das tun, was wir nicht wollen, von Ursprung aus? Unsere Schwachheit, die Sünde. Ja, die verleitet uns dazu. Und dann erkennen wir, dass da irgendeine andere Kraft da sein muss, die uns dabei hilft, weil wir es alleine nicht schaffen. Wir können nicht alleine sagen, so ab jetzt gehe ich diesen richtigen Weg. Wir sind ständig in dem Begriff des Kampfes zwischen dem Fleisch und zwischen dem Geist. Und siegen bei uns muss aber der Geist. Dann noch vom letzten Mal noch was. Für dieses Wort alte Natur hat die Bibel noch viele andere Begriffe. Zum Beispiel, wer kann mir da noch eins sagen? Fleisch. Der alte Adam, ja. Bitte? Ja. Sagt in Johannes, was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich nicht verwundern, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Also dieses alte, verdorbene Wesen muss man also nicht pflegen und verbessern, sondern es muss sterben. Das Alte muss sterben und dann muss das Neue übrig bleiben. Das Alte ist unbrauchbar geworden. Das heißt, man kann da nicht aufbauen drauf. Man kann das nicht schön glänzen und neu zum Leben erwecken. Viele bemühen sich krampfhaft, aber der Sünde Sold ist der Tod. Das Ergebnis von dem alten Menschen, das ist nichts Gutes, es führt nirgends hin. Also der muss nicht erhalten werden, sondern der muss zum Sterben kommen. Und Lob und Dank, wenn in uns der Wunsch entsteht, dieses Alte ganz absterben zu lassen. Zum Beispiel über diese alte Natur, die Aussage, sie lehnt sich gegen Gott auf. Sie gefällt Gott nicht. Sie ist unfähig, Leben hervorzubringen, diese alte Natur. Und sie ist zu schwach, um Gutes zu tun. Also sie kann sich da nicht anstrengen, das bringt nichts, das schafft sie nicht. Und die neue Natur, das ist das, was aus Gott geboren ist. Wie nennt die Bibel das? Haben wir letztes Mal auch angesprochen. Da können wir ein paar Sachen sagen. Wie heißt diese neue Natur noch? Ja, 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 der Geist. Ja, ja, gut. Diesen Unterschied vom Fleisch zum Geist, von der irdischen Natur zur göttlichen Natur, vom Alten zum Neuen, vom Geist Christi oder Geist der Sohnschaft im Gegensatz der Geist der Knechtschaft. Gottes Geist ist, weil er von Gott stammt, im Gegensatz zum menschlichen, zum natürlichen Geist. Also beides ist in uns drin gelegt. Welcher Teil von uns ist, welcher Teil von unserem Körper oder von unserem Leben ist in der Lage, Gott richtig anzubeten? Der Geist. Denn nur wer ihn richtig anbetet, muss ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ja. Den Christen frei von der Herrschaft der alten Natur. Denk mal nach, was macht den Christen frei von der Herrschaft der alten Natur, dass es aufhört, diese alte Natur? So, und dass der neue Geist, also Jesu Geist, soll in uns wohnen. Dann werden wir automatisch los von dem alten Geist. Johannes hat immer so ein Bild erzählt, wie er loswerden wollte von diesem alten Geist. Und er hat damals noch da gewohnt, im bayerischen Wald da hinten. Und da gab es so eine Eiche. Und da hat Gott zu ihm gesagt, guck mal, wie du da immer jetzt kämpfst. So, ist genauso unnütz, wie wenn jemand ein Stecken nimmt und einzeln die Blätter alle runterschlägt. Ja? Pass mal auf, wann fallen die Blätter runter? Drauf. Was verursacht, dass die dann runterfallen? Da kommt dann der Bauer mit dem ganzen Heer von Leuten mit Stecken und dann hauen sie alle auf die Bäume ein? Nee. Ja. Ja. Nein, nicht die Jahreszeiten machen es auch nicht aus. Nein, der Wind hilft dazu bei, aber der macht es nicht aus. Ja, genau, noch lauter. Der neue Saft, wenn der hochkommt, dann fallen die alten Blätter von ganz alleine runter. Da muss der neue Saft hochkommen. Und wenn der nicht hochkommt, dann bleiben die eben am Baum hängen. Und genauso ist es mit uns. Wenn der neue Saft hochkommt, der Heilige Geist in uns Neues wirkt, dann fällt das Alte ab und dann tust du etwas, was du ursprünglich gar nicht wolltest. Ich habe mich oft so aufgeregt über den Römerbrief. Da heißt immer, was ich nicht will, das tue ich und was ich will, das tue ich nicht. Und so geht es bis zum Kapitel 7. Da heißt es die ganze Zeit, ich tue das, was ich nicht will. Und was ich will, das tue ich nicht. Und was ich dann tue, was denn das Neue, das mache ich dann automatisch. Das habe ich gar nicht ursprünglich gewollt oder mir ausgedacht. Also du denkst dir zum Beispiel nicht aus zu Hause, ich setze mich jetzt hin, das denke ich mir aus, das mache ich heute Gutes. Also jetzt machst du ein Blatt, es gibt so kleine Heftchen, und ich schreibe dir alle die Punkte rein, die du Gutes machen willst heute. Das machst du normalerweise nicht, sondern das kommt automatisch, indem du Gott richtig lieb hast. Lässt du die Sachen, die nichts taugen, die lässt du einfach weg. Den Christen frei macht von der Herrschaft der alten Natur das Gesetz des Geistes in Jesu. Wenn das in uns drinnen wohnt, dann geht's automatisch. Und da gibt es nochmal was. Um die alte Natur im Tod zu halten, muss ich im Glauben an den festhalten, was Paulus in Römer 6 sagt, also ich muss mich fest daran halten, als alter Mensch, dass mein alter Mensch mit Jesus gekreuzigt ist durch die Sünde und dass er nicht mehr Macht über mir hat, dieser alte Mensch. Er ist also durch die Sünde gekreuzigt in mir. Zwei so Gegensätze voneinander. Und zwar, das eine ist, noch in Römer 6, dass du dich dafür hältst, dass du tot bist für die Sünde. Und das andere, dass du dich hältst, dass du ein Teil, eine Rebe bist am Weinstock Jesus. Und da gibt es so einen Chorus, das heißt so, Rebe bist du. Ja, und dass du konsequent eine Rebe bist an Jesu Weinstock. Dass die innere Verbindung feststeht. Und da haben wir so, habe ich euch zwei solche Bilder gegeben. Das eine ist der, wo die Rebe festhält. Ui. Ja, der die Rebe festhält. Weinstock bist du. Und das andere ist der schreckliche Kerl da in der Mitte, wo der alte Teufel wieder einzieht und alles mitbringt, was er vorher drinne hat. Und deswegen ist es dann auch schlimmer wie vorher, wenn der Alte wiederkommt mit seinen ganzen Sünden. Alten noch, hatte ich euch ein paar Dinge aufgeschrieben, die nicht nur für Frauen gelten, wie wir einfach mit dem neuen Leben umgehen können. Und da hatte ich euch so ein paar Beispiele gegeben, ich sind hier so 23, habe ich da aufgezählt. Beispiele, wie man zum Beispiel, wenn man sich ärgert, was kann man dann machen? Ja, Jesus, einfach innen drinne sich bewusst machen, ich werde mich jetzt nicht zu Tode ärgern. Ich werde das jetzt machen. Oder sich bewusst entspannen, alle Spannungen weglassen und mit Jesus leben. Die Selbstaufmerksamkeit verringern. Keine Vergleiche mit anderen zulassen. Fest auftreten und mit beiden Beinen im Leben stehen. Dann sei sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wenn du das und das weißt, das ist richtig oder das sollst du machen, dann lass dich nicht rausbringen von irgendjemand, sondern mach das einfach. Oder persönlichen Abstand halten. Sorgen bei Jesus ausschütten, nicht am Telefon. Das ist auch so eine bewusste Entscheidung. Ich werde meine Sorgen nicht irgendjemandem am Telefon erzählen, sondern ich werde sie für mich behalten. Und wer mir alle seine Sorgen jeden Tag erzählen will, der kann sie auch für sich behalten, weil ich die nicht brauchen kann. Seine Bedürfnisse zum Ausdrücken, indem man sagt, ich will oder ich meine und nicht so allgemein, man sollte. Sondern was man braucht, was man wichtig ist, das soll man auch beim Namen nennen. Und zerbrich deinen Kopf nicht über negative Dinge. Wie sagte Paulus, wem soll man nachdenken? Dem Guten nachdenken. Ja. Und dem anderen nicht drüber nachdenken. Man denkt oft viel zu viel nach über Sachen, die nicht aufbauen. Und dadurch vergeudet man seine Zeit. Dann lass dich nicht vor einen fremden Karren spannen. Gegen deinen Willen. Du kannst nicht alles, aber du bist in vielen Dingen bist du kompetent. Da kannst du was. Und das muss ich auch zu mir selber sagen, so, ich kann nicht alles. Ich muss nicht alles können. Aber einige Dinge, die kann ich. Und da hilft mir Gott und gibt mir Gnade, dass ich die kann. Denn ich bin nicht ausgeliefert. Keiner Sache und auch Menschen nicht, sondern nur Gott. Mein Ziel ist es, andere zu ermutigen. Ich bin nicht zur Freiheit berufen oder ich bin zur Freiheit berufen und ich lasse mich nicht manipulieren. Und trotz meiner Fehler, weil ich alles mit Jesus bespreche, brauche ich an keinem schlechten Gewissen festhalten. Und aus kritischen Situationen lerne ich und ziehe daraus Gewinn. Normalerweise muss zwischen mir und meinen Mitmenschen ein ausgewogenes Geben und Nehmen sein. In dem Moment, wo sich das umdreht in meinem Leben, dass sich nur der eine nur noch gibt und der andere nur noch nimmt, ist es kein Ausgewogenes mehr. Und das ist bedrückend, das muss man ändern. Ich nehme für mich nicht zu viel vor, ich darf mich nicht überfordern. Verschweige, was schiefgelaufen ist und denke nach, was gut und nützlich ist. Mache dich selbst und deine Familie, dein Mann und deine Kinder nie vor anderen schlecht. Schadest du immer nur dir selber. Und dann lass dir nicht durch andere Menschen, durch Briefe, durch Kritik, die da kommt, deine Stimmung verderben. Und wenn ich das jetzt gerade so durchlese, ist so wichtig. Manchmal, ich habe einen Brief bekommen, du hast einen Brief bekommen und habe ihn nicht verstanden. Ich weiß nicht, was man die Leute von mir wollen. Aber sind überzeugt, sie müssen mir das schreiben. Und habe ich es viermal durchgelesen und dann habe ich ihn weggetan. Dachte, das nützt mir nichts. Ich weiß nicht, was die Leute von mir wollen. Deswegen zieh Christus in dir an, zieh einen Lobpreiskleid an. Das war noch der Rest. Noch eins habe ich jetzt hier noch vom letzten Mal. Und zwar habe ich euch auch schreiben lassen, wie man umgeht mit Menschen, die unter depressiven Stimmungen leiden und ihren Weg da nicht herausfinden. Und das sind drei Dinge, habe ich da ganz als wichtig angesehen. Und das erste ist, wenn du denjenigen beten lässt, der gerade so bedrückt ist, oder den alleine betest oder so eine Gebetsstunde machst mit demjenigen, der dreht sich immer nur im Kreis rum. Der kommt da nicht raus. Das hat keinen Wert. Hat keinen Wert zu dem sagen, komm, bete mehr. Es hat keinen Wert in dem Moment, sondern du musst den Willen des anderen stärken. Und aus dem Grund musst du jemand, der traurig ist oder der immer so bedrückt rumläuft oder der dir deine Zeit stiehlt, indem er immer lange Geschichten erzählt, nicht fragen, Christi, wie geht's dir? Das ist ganz verkehrt. Da wird er dir die ganze Geschichte anfangen. Und du hörst ihm auch gar nicht, sondern dass du einfach sagst zum Beispiel, was hast du heute vor? Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass er nicht anfangen muss, ach, ich bin krank, ich bin hilflos, mir geht es so sch schlecht, sondern dass er dir was sagen kann oder wen besuchst du heute, dass er dir konkret etwas antworten kann. Und daher heißt es, lass mal diejenigen, ihr wisst doch alle, wie hat sich Gott selbst, welchen Namen hat er sich gegeben? Ja, ich bin. Und ich kann mich erinnern, wenn wir zu Hause als kleine Kinder, meine Eltern waren gläubig, und wenn wir ein bisschen so miesstimmig sind, hat meine Mutter immer gesagt, halt mal, ich bin ist der Name Gottes. Und nach dem Gottesnamen, wenn du den gebrauchst, da will ich nichts Negatives hören. Und wenn ich dann zum Beispiel sagen wollte, ich bin so müde oder ich bin so, keine Lust, meine Hausaufgaben zu machen oder irgend sowas, dann wurde gesagt, nee, 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 der Name Gottes ist ich bin und dann kommt was Tolles, was Schönes dahinter. Und da hatte ich euch damals so einen Zettel mitgegeben und aufgegeben gehabt, denk mal über fünf gute Dinge nach, wo ihr sagen könnt, ich bin und dann dahinter was Gutes. Macht es mal jetzt mal geschwind. Denk mal über fünf gute Dinge nach, wo du jetzt sagen kannst, ich bin und dann was Gutes. Bitte? Es geht. Und wenn du fragst, was derjenige andere will, indem du nicht hilfst, dass er selbst wieder etwas will. Du hilfst ihm, die richtige Richtung zu blicken und nicht rückwärts. Lass ihn fünfmal ich will aufschreiben und ausfüllen mit lauter guten, positiven Dingen. Denn Paulus ermahnt uns nachzudenken, nachzusinnen über das, was gut ist Und was wohllautet, negative Gedanken müssen also erkannt werden, dass da was Negatives kommt und müssen abgeschnitten werden. Und deswegen habe ich gesagt, macht euch mal Gedanken, fünfmal, ich will was Gutes. Ich will, ja, ich will nur vorwärts schauen. Ich habe hinten keine Augen im Kopf, hast du gestern gepredigt. Ich will, ja.
Ich will im Glauben wachsen.
Ja. So, nochmal eine Wiederholung für die Lektion 5. Und ich möchte jetzt weitergehen in die Lektion 6 und die heute dran ist. Auch Grundlagen der Nachfolge. Und das sind, wie Johannes am Anfang gesagt hatte, es gibt ein paar Sachen, es gibt zwei Sachen, die Jesus erwähnt hat, die wir nochmal besonders hervorheben möchten. Erinnerst du dich noch, das war, glaube ich, der Gotthard, was in Markus 16, Vers 16 steht? Darüber diskutiert. Ja. Ja. Also es geht um die Taufe, ja. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig, und wer da also nicht glaubt und nicht getauft wird, der wird verdammt. Also es gibt eine Entscheidung zwischen selig und zwischen verdammt. Und die Symbolik der Taufe nach der Bibel, es ist die Taufe durch Untertauchen. Es braucht also viel Wasser. Ein bisschen Wasser ist da nicht genug. Und es gibt da Ausnahmen. Wir hatten mal eine Ausnahme. Jemand, der war im letzten Stadium ganz schwer krank. Und die Verantwortung, jemanden dann ins Wasser unterzutauchen, ist sehr groß. Ja, und wir haben gesagt, wir haben dann nur so getauft. Aber das ist nicht das Normale. Wenn es jemand so wünscht, so getauft werden, das ist nicht normal. Die Glaubenstaufe, die Taufe des Gläubigen oder der Gläubigen geschieht durch Untertauchen. Und die ist nicht geknüpft in der Bibel daran, dass du zur Gemeinde kommst oder zur Gemeinde gehörst, sondern sie ist geknüpft an deinen Glauben und dass du bekehrt bist. Daran ist es geknüpft. Und deswegen ist sie, weil die Taufe ein Erinnern ist an das Leiden Jesu, an die Grablegung und an die Auferstehung Jesu. Und wir identifizieren uns mit Jesu, indem wir sagen, ich möchte teilhaben am Leiden Jesu, an der Grablegung und an der Auferstehung. Das heißt, du bist nicht vollkommen, wenn du da rauskommst, aber du hast deine alte Natur bewusst in den Tod gegeben und die neue Kreatur bewusst angezogen und bist mit der neuen Kreatur auferstanden. Und lässt sich vollkommen auf den Gehorsam ein, so wie Jesus hat, als er getauft wurde. Er hat nicht gesagt, hoff mal Johannes, lass mal das bitte bleiben. Wir kennen uns ja schon, wir sind ja Verwandte und wir kennen uns ja schon von Kind auf. Sondern Jesus hat es und der Johannes hat es gemacht, er hat es geschehen lassen. Jesus hat Gehorsam gelernt und hat es geschehen lassen. Und wir haben da auch nichts einzuwenden. Wir sollen es nur als einen Gehorsamschritt tun, so als dass wir das vollziehen. Die Taufe verbindet uns also mit dem Tod Jesu und dadurch sind wir mit Christus verbunden, durch die Taufe. Voraussetzung für die Taufe ist also, dass ich an Gott glaube und dass ich bekehrt bin. Das sind zwei Dinge. Also welche zwei Dinge sind die Voraussetzung dafür, wenn ich getauft werden will? Hirschfeld, wie heißt du? Gabi. Welche zwei Dinge sind die Voraussetzung, wenn ich getauft werden will? Ja. Ja. Ich bekenne das bei der Taufe. Vor wem?
Aber die Liebe gehört ja noch dazu. Die Liebe. Ohne Liebe.
Bekehrung ohne Liebe ist gar nicht möglich, weißt du? Und der Glaube an Gott ohne Liebe auch nicht. So. Und die Taufe nach dem biblischen Vorbild durch Untertauchen und das als Symbol des Sterbens, der Beerdigung. Und warum wird die biblische Taufe öffentlich durchgeführt? Weil sie Zeugen braucht. Als Zeugen. Ja, sie ist auch eine Hilfe für die Täuflinge, dass sie im neuen Leben würdig für Jesus leben. Würdig für Jesus leben im neuen Leben. Das ist einfacher, wenn da jemand als Zeuge da ist, der praktisch so ähnlich wie auf dich aufpasst oder sagt, das auch mal, das kannst du doch nicht oder so. Aber es ist nicht das Maßgebliche, sondern es ist einfach wichtig, dass ich gehorsam bin in dem, was ich tue und dass ich diesen Schritt des Gehorsams zur Taufe komme. Und da ist noch eines wichtig. Und zwar, immer so glücklich beim Abendmahl. Beim Abendmahl ist nämlich auch so, er hat uns nicht geboten, der Herr Jesus, dass wir an ihn denken sollen, an seine Geburt feiern sollen, seinen Geburtstag feiern sollen, obwohl es wunderschön ist, sondern er wollte nicht als Wundertäter gefeiert werden, er wollte nicht als Superheiliger gefeiert werden, er wollte gefeiert werden als ein Freund von uns. Und das Abendmahl, das ist das Bild eines liebenden Freundes, sollen wir behalten. Dass wir an den Tod Jesu denken, seine Liebe, dass er sein Leben für uns gab und dass er völlige Erlösung für Leib, Seele und Geist geschaffen hat. Und jetzt, Johannes wird euch nachher Einzelnes darüber noch sagen, über das Abendmahl, aber mir ist es immer wichtig beim Abendmahl, es darf nicht geschehen in bewusster Sünde, dass ich in bewusster Sünde lebe und dann zum Abendmahl gehe. Das sagt die Bibel, dass das nicht geht, sondern dass wir erlöst sind. Aber die Erlösung oder die Errettung oder die Befreiung von der Sünde kann noch in dem Moment geschehen, bevor ich nach vorne gehe, bevor ich zum Abendmahl gehe. Und ich in der Zeit, wo ich so jetzt in der Gemeinde bin, habe ich erlebt, dass jemand, das habe ich schon, also erstens mal erlebt man immer wieder, dass jemand kommt und sagt, der darf nicht zum Abendmahl, die darf nicht zum Abendmahl. Das hat kein Mensch hat das Recht, irgendjemand auszuschließen. Das muss derjenige selbst wissen, wenn er nicht bereit ist. Und dabei haben wir aber mal schon erlebt, dass jemand, der bewusst in Sünde war und doch nach vorne gegangen ist, der hat sich selbst geschadet. Also die eine Person, die ich kannte, hat nachher furchtbare Entzündungen gehabt. Das war schrecklich. Also es ist eine heilige Sache, das Abendmahl. Und gleichzeitig, wenn ich mal krank war und keine Hilfe hatte, empfinde ich das Abendmahl als etwas wunderbar Hilfreiches, etwas Reinigendes, etwas Heiligendes, durch und durch. Uns dran denken, als in dem Moment, dass Jesus etwas für uns gegeben hat. Er hat es aus Liebe getan für uns. Und man kann es auch Eucharistie nennen, das heißt das Mahl des Herrn. Eucharistie, Abendmahl, ist eigentlich das Dankesmahl. Und das Abendmahl ist immer ein Fest der Gemeinschaft. Mal erleben wir die Gegenwart Jesu, die Gnade Jesu, die Liebe des Gottes, des Vaters, den Beistand des Heiligen Geistes. Wir erleben also alle drei Personen, erleben wir durch das Abendmahl. Und es ist ein Fest der Hoffnung, Warum? Weil Jesus sagt, bis er kommt, also bis dass ich komme. So lange feiert man das Abendmahl. Also das Abendmahl hat mal ein Ende. Es hat dann ein Ende, wenn Jesus gekommen ist. Dann feiern wir es ja mit ihm im Himmel, weil er hat ja gesagt, dass wir das Wein, den wird er nicht trinken, bis er es wieder trinkt, in der Herrlichkeit bei Gott mit uns gemeinschaftlich. Also man feiert das Abendmahl, bis er kommt. Und das ist ein Erinnerungstag und doch ist gegenwärtig. Weil manche fragen immer, ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich, diese Fragestellung kommt wahrscheinlich aus der katholischen Kirche, dass immer wieder welche fragen und sagen, ist Jesus beim Abendmahl gegenwärtig, ist er im Abendmahl drin oder ist nur das eine Erinnerung an ihn? Und ich muss das sagen, wir haben alle recht. Jesus ist sowohl im Abendmahl enthalten, als er ist auch gegenwärtig. Also ich würde nicht die Gegenwart Jesu ausschließen. Und manchmal ist es schön, das Blut und das Brot beides zu nehmen. Beides hat so eine unterschiedliche Bedeutung. Und deswegen ist beides unterschiedlich wichtig. Die Bedeutung wird Johannes noch näher uns erläutern. Und dann noch zum Schluss. Also die Voraussetzung für die Teilnahme am Abendmahl, auch wenn es nicht jedes Mal so gesagt wird, ist die Erlösungstat Jesus persönlich angenommen zu haben, was dir ja sonst gar nichts nützt, wenn du das nur so aus Routine machst, und frei zu sein von bewusster und unbereinigter Sünde. Und dabei ist es hilfreich, da kannst du zum Beispiel, das kannst du noch in dem Moment, wo du weißt, jetzt kommt zum Abendmahl, du hast mit jemandem ein bisschen Knatsch, ist es gut, wenn du schon bewusst vorher zu ihm hingehst. Das kannst du ja noch machen, solange bis das Abendmahl genommen wird. Ich finde das sehr gut, wenn das so ist, wenn man vorher in sich schlägt und es dann so macht, als wenn man das dann mit sich rumträgt, etwas, was einem schadet. Und manchmal ist es auch nur so, dass du sagst, Herr, sobald ich nach Hause komme, werde ich das und das erledigen. Werde ich das und das anders machen. Ich kann es jetzt im Moment nicht machen, aber ich mache es, Herr. So spreche ich dir. Und der Herr hört unsere Gebete und hat uns lieb. Johannes, jetzt bist du dran.
Eine ganze Menge, was wir hier durchgenommen haben oder wiederholt haben. Ich denke, gerade wenn man beim letzten Punkt hier bleibt, in der Bibel heißt es, wenn du dein Opfer bringst, Abendmahl ist ein Stück Opfer, Eucharistie nennt man das. Man bringt sein Opfer oder man will das Opfer empfangen, dann heißt es, bevor du dein Opfer bringst und wenn du beim Opferbringen gewahr wirst, das schlägt das schlechte Gewissen, dann bevor du das tust, geh hin und versöhn dich mit deinem Bruder. Und so weiter, wenn es irgendwie möglich ist. Also das ist die eine Sache. Ich gehe nochmals ganz kurz durch. Diese Punkte, die hier angeschnitten worden sind. Taufe und Abendmahl haben etwas mit Erlösung zu tun. Geht wie ein roter Faden durch die Erlösungsgeschichte, durch das Evangelium. Das Abendmahl hält immer die Erlösung frisch. Ich bin erlöst durch das Blut Jesu Christi. Ich bin erlöst durch Jesu Leiden. Also es hält uns immer wieder frisch. Nicht, dass du denkst, ich brauche das alles nicht mehr, sondern ich bin immer wieder abhängig von seiner Gnade. Und Abendmahl ist ein Stück, wo Jesus sich selbst verteilt hat, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er verspottet wurde, bevor er verhöhnt wurde. Das ist also, Abendmahl, Jesus hat sich seinen Jüngern gegeben, hat seinen Körper, seine Seele, seinen Geist und sein Blut nicht der Welt gegeben, sondern Abendmahl hat er seinen Jüngern gesagt, nehmt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und Abendmahl ist letztendlich auch irgendwo Wegzehrung, Stärkung für unterwegs. Du, eigentlich brauchst du jeden Tag Stärkung, aber das ist so, wenn du Kraft brauchst, du siehst, ich habe Jesus aufgegessen. Ich habe Jesus getrunken. Das ist die einzige Form, wie man sich Jesus vergegenwärtigt und in sich aufnimmt. Und bei der Taufe schließe ich einen Bund mit Gott. Es ist so wichtig, dass wir die Taufe auch richtig verstehen. Die ganze Erlösung hat mit Wasser was zu tun. Der Geist Gottes, wenn wir Genesis lesen, 1. Buch Mose, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Also hat etwas mit dem Wasser zu tun. Die alte Welt bei der Sintflut wurde durchgerettet durch bei Noah, durch das Wasser. Auch wieder Wasser, ne, spielt eine Rolle. Volk Israel kam aus Ägypten in die Wüste zwar, und dann ins gelobte Land durchs Wasser, durch das Rote Meer. Also Wasser spielt in der Erlösung eine große Rolle. Es ist ein Durchgang. Es ist nicht endgültig, es ist nur ein Durchgang. Oder die Israeliten, die mussten, bevor sie in das Land Kanaan kamen, mussten sie auch durch den Jordan gehen. Also das ist nicht erspart geblieben. Und das Interessante ist, Jesus wurde durch Johannes damals an der gleichen Stelle getauft, oder fast der gleichen Stelle, wo das Volk Gottes ins gelobte Land hineingekommen sind, also in Nähe von Jericho. Das also noch zur Taufe, so als solches, was ich euch noch sagen wollte. Dann habe ich noch ein paar Gedanken weiter, was ich euch empfehlen will. Bitte? So. Wie sollte man getauft werden? Und zwar, manche Leute denken, also ich kenne unsere afrikanischen Geschwister, im fließenden Wasser. Also das ist nicht unbedingt gesagt, dass es im fließenden Wasser sein, das kann auch in einer Zisterne, in einem Bassin sein oder wie auch immer. Also Hauptsache, da ist viel Wasser. Es muss viel Wasser sein. So steht's. Also wo Jesus getauft wurde, er wurde nicht in eine seichte Stelle, sondern da ist viel Wasser. Also der Kämmerer, der kam und sagt, da ist viel Wasser in der Apostelgeschichte. Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Die Taufe ist grundsätzlich für Gläubige und nicht für Ungläubige. Das ist die Taufe noch ganz schnell. Für Kinder muss man nicht taufen, die Kinder gehören zum Reich Gottes. Jesus sagt, lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Erst wo der Mensch zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, dann soll er sich taufen. Also wir haben nicht, es gibt kein Alter, wann man einen Menschen tauft, in dem Augenblick, wo ein Kind weiß, was Gut und Böse ist und selbst verlangt, Mutti, ich möchte auch getauft werden, dann soll es nichts dazwischen stehen. Taufe ist nichts anderes als Christus anziehen, wie Paulus sagt. Ihr habt hier eine ganze Menge Bibelstellen, die müsst ihr zu Hause nachher durchlesen und durcharbeiten. Also wir machen den ganzen Prozess, den Jesus am Kreuz durchgemacht hat oder am Ostermorgen und so weiter. Wir machen diesen ganzen Prozess durch. Paulus sagt, welche nun auch also Christus angezogen haben, die sollen auch danach dann wandeln. Die Lehre und der Wandel und das Leben kommt nach der Taufe. Du kannst nicht vorher Christ sein, du musst erst mal Christus angezogen haben, sonst läufst du splitternackt durch die Gegend, also ohne Christus, mit deinem eigenen Fleisch und dergleichen. Und man fragt, warum sollen wir die taufen, die da glauben? Weil die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Also zwischen mir und Gott ist nichts mehr da. Und die Voraussetzung für Taufe ist, tut Buße. Buße ist Umkehr, also nicht für etwas büßen, das kannst du nicht. Christus hat für dich gebüßt. Und Jesus hat keine Kinder getauft, er hat die Kinder gesegnet. Die Kinder müssen also nicht getauft werden. Matthäus 10, Vers 13 bis 16. Lasse die Kinder zu mir kommen. Kinder gehören grundsätzlich zum Reich Gottes, sind unschuldig und sie sehen das Angesicht ihres Vaters. Taufe nach Römer 3, nach Römer 6, Vers 3 und 4. Taufe ist ein Begräbnis. Das will ich dir, dass du das ganz bewusst, das was ich bin, begraben. Matthäus, Johannes, wer vorher war, gibt's nicht mehr. Der existiert nicht mehr. Da heißt es in Römer Kapitel 6, Vers 3 bis 4, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus getauft sind, in seinem Tod getauft sind? So sind wir auch jetzt mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wir, so wie Christus auferweckt wurde von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch in einem neuen Leben wandeln. Also in dem Moment, wo du aus dem Wasser kommst, lebst du ein neues Leben. Auch wenn du gar nichts gespielt hast. Also ich, bei meiner Taufe, ich war so blöd. Ich habe natürlich mir vorgestellt, alle Bibelstellen zuerst mal durchgelesen. Ich habe gedacht, ich kriege einen Heiligenschein. Ich werde glänzen. Ich habe extra im Spiegel geguckt. Was war ich? Ich war pitschnass, mehr nicht. Und ich kam nach Hause. Wir fuhren mit einer Gruppe da zu unserer Taufe. Und ich habe gesagt, guck, ich bin so enttäuscht von meiner Taufe eigentlich. Ich habe mir viel mehr versprochen. Und es ging ruckzuck. Wir waren 39 Täuflinge. Und wie gesagt, wir erwarten zu viel. Und ich denke, du solltest nicht zu viel erwarten. Es ist schon alles passiert. Es ist schon geschehen. Du vollziehst nur noch einfach, was gewesen ist. So, wir sind getauft worden und dann habe ich erst gemerkt, Mensch, jetzt geht es richtig los. Ich habe gemerkt, dass ich nicht perfekt bin, dass ich kein Heiliger. Also ich dachte, es ist Johannes, jetzt schwebst du und oh. Aber vor vielen Jahren bin ich dann nach München in dieser Gemeinde, wo ich getauft worden bin, und ich habe meinen Kindern gesagt, Kinder, hier bin ich getauft worden.
Und das letzte, ich war der Letzte bei der Taufe. Es ist schön zu wissen. Und das letzte, und dann der Pastor, als er, bevor er rausstieg, hat er noch den Tropf rausgezogen und es hat alles so buk. Also wenigstens etwas nehme ich noch von der Taufe mit. Meine alten Sünden, die ganzen Dämonen und die ganze Hölle und alles, die sind alle den Abfluss runtergegangen. Und das war die Erinnerung, die ich von der Taufe hatte. So, aber es ist ein Begräbnis. Begräbnis mit Christus bedeutet, er ist für mich gestorben und ich identifiziere mich mit seinem Tod. Jesus starb für uns oder für mich, weil er mit uns eins sein wollte, weil wir alle sterben müssen. Also ist diesen Weg komplett mit uns gegangen. Und Taufe ist nicht nur Sterben, sondern auch Auferstehung. Und von dem Moment fange ich ein übernatürliches Leben an. Und es tatsächlich, da begannen meine ersten Kämpfe, die ersten Anfechtungen. Und dann habe ich erst gemerkt, Mensch, du bist kein Heiliger. Ich habe nach meiner Taufe eines gemerkt, ich bin der schlimmste Mensch. Da kamen Sachen raus, die ich gar nicht vorher gesehen habe und gar nicht gesucht habe. So, der Tod ist ein Begräbnis. Warum ein Begräbnis? Zuerst musst du ableben, bevor man dich begräbt. Zuerst musst du also sterben. Also man kann lebendig und man darf Lebendige nicht begraben. Also zuerst musst du tot sein, gestorben sein. Und Begräbnis ist so wichtig. Weißt du, du kannst tot sein und zu Hause da irgendwo in der Kammer liegen. Also bei uns zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, wenn jemand starb bei uns, der lag noch einen ganzen Tag im Haus, da stand die Familie Wache oder was weiß ich so. Wir waren nicht so modern, so. Und bis das Leichenwagen kam und abgeholt hat, ist manchmal 1 bis 2 Tage vergangen. So, der lag zu Hause. Aber dann, wenn die Beerdigung war, die ganze Stadt weiß, jetzt ist der und der beerdigt. Und deshalb ist die Taufe ganz wichtig. Das ist ein Begräbnis. Die ganze Stadt, die ganze Welt, die ganzen Nachbarn müssen wissen, jetzt ist er beerdigt, den gibt's nicht mehr. Begräbnis ist weiter, dass ist kein Geheimnis mehr. Der ist tot, habt ihr das gehört, der ist gestorben. Nein, jetzt wissen alle. Und die dürfen alle wissen, der ist jetzt gestorben. Die Taufe ist das Leichenbegräbnis. Man trennt sich von der Leiche. Und du bist die Leiche jetzt. Man trennt sich von der Leiche. Sondert sich von der Leiche ab. Man verabschiedet sich von dem alten Menschen. Überleg einmal, Beerdigung ist das, was die Taufe ist. Also für uns schon, bevor wir sterben. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also es ist jetzt schon, du schließt ab. Man trennt sich von den Toten, verabschiedet sich von dem Toten, sagt goodbye, lebe wohl. Über Tote redet man nichts mehr Schlechtes. Deshalb, du darfst auch über deine Vergangenheit, wenn du begraben bist, getauft bist, nichts mehr Schlechtes reden. Weißt du, du machst große Fehler. Also ich war ein Säufer, ich war ein Fresser, ich war drogensüchtig, ich war das. Du bist beerdigt. Erzähl dann über dein Leben nach der Beerdigung, das war ein prima Kerl, Mensch, trotzdem. Und hat gut gelebt und so weiter. Aber über Tote redet man nicht. Geschwister, das ist so wichtig bei der Taufe. Denn nach der Taufe reden die Leute, geben Zeugnis, ich war ein Mörder, ich war ein Dieb, ich war ein Ehebrecher, ich war ein Lügner. Weißt du, was das ist? Verherrlichung Satans. Das hat er dich dazu verführt, dich zu dem gemacht. Man lässt die Tote liegen und man soll die Tote ruhen lassen. Das gilt auch für dein altes Leben von früher, anno dazu mal. Der Tote hat bei den Lebendigen nichts mehr zu suchen. Das ist Begräbnis. Eine Leiche ist nichts für die gute Gesellschaft. Also wenn du noch immer wieder so dich rühmst, deine alten Taten, deine alten Werke und so weiter, du bist begraben. Mich gibt's nicht mehr. Es war einmal. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott, heißt es weiter im Römerbrief. Und jetzt weiß nicht nur du, dass du beerdigt bist bei der Taufe, sondern jetzt darf die ganze Stadt wissen, mich gibt's nicht mehr. Überleg einmal. Der Tote gehört jetzt Gott. Deine ganze Geschichte gehört jetzt Gott. Bei der Beerdigung, die Toten gehören Gott. Und wenn du begraben bist und es wirklich begriffen hast, was die Taufe ist, da ist so viel von Erlösung drin. Jetzt kontrolliert Gott über mein Leben, denn du bist tot und alle Toten gehören Gott. Alle Toten sind in der Hand Gottes, denn die sind nicht mehr bei den Lebendigen. Du bist nicht mehr hier, deine Geschichte ist nicht mehr hier, deine Geschichte spielt auch gar keine Rolle. Du gehörst Gott, das ist bei Gott. Jetzt bist du im Jenseits, Dein altes Leben, dein bisheriges Leben, das ist von Gott gereinigt. Die Dämonen kommen dorthin und das Gute kommt zum Herrn. Also begraben ist sehr wichtig. Jetzt hat keiner mehr Zugriff zu dir. Wenn du mit Christus begraben bist und auferstanden bist, hat keiner mehr einen Zugriff, kann sagen, so und so, du bist tot. Was wollen sie von mir? Also da müssen sie jemand anderes suchen. Du lebst jetzt ein anderes Leben, ein anderes Dasein führst du. Das ist begraben sein. Dich gibt's nicht mehr. Du musst überlegen, dich vergegenwärtigen. Du hast auch nichts mehr zu sagen. Das gehört auch dazu. Du bist tot. Dich gibt's nicht mehr. Man kann über dich schimpfen, so viel man will. Du reagierst nicht mehr drauf. Man kann dich loben, so viel du willst. Dir wachsen keine Flügel deswegen. Du bist tot. Deshalb, der alte Mensch, dein altes Wesen, dein bisheriges Wesen ohne Gott muss begraben werden. Und dein ganzes Leben ohne Gott, was war, also praktisch, wo Gott gefehlt hat. Und du musst wissen, dass du jetzt mit Christus auferweckt bist zu einem neuen Leben. Der Getaufte lebt nach einem anderen Gesetz, nach einem anderen Prinzip. Du bist der Bürger jetzt einer anderen Welt. Taufe ist wie eine Geburt, deshalb geboren aus Wasser und Geist. Dich kann niemand mehr verdammen. Und wenn Fehler bei dir auftauchen, dann kannst du sagen, das ist noch vom alten Menschen so Reste. Jemand hat einmal gesagt, ich bin getauft, aber mein alter Adam schwimmt noch, kann schwimmen. Oder bei der Taufe passiert Folgendes, wie eine Schiffskatastrophe. Das Schiff geht unter, aber alles, was irgendwie schwimmen kann, schwimmt noch oben. Das ist also, was immer wieder passiert. Das sei nicht überrascht oder enttäuscht, dass noch Sachen von dir noch immer mal auftauchen. Ach, der Koffer gehörte Matutis. Ja, ich bin untergetaucht, ich bin begraben, mich gibt's nicht mehr. Das Schiff ist untergegangen, aber die alten Sachen von mir, die leben noch irgendwo. Die holen mich ein, Schulden, die ich nicht bezahlt habe, oder Taten, die ich, was ich eingebrocht habe. Ja, wissen Sie nicht damals? Ja, der Koffer ist wieder aufgetaucht. Die Taufe ist Fortsetzung der ganzen Bünde Gottes. Gott hat so viele Bünde geschlossen im Alten Testament. Bund mit Abraham, Bund mit Israel, Bund mit David, den Bund mit Jesus, den er geschlossen hat und so weiter. Und das, alle diese Bünde sind da, werden da fortgesetzt. Und praktisch durch die Taufe wirst du hineingetauft in das, was Abraham galt, was Israel galt, was den Propheten galt, wo Gott irgendwie was zugesagt hat. Mit der Taufe bist du hineingetaucht in die Versprechungen, Heilsversprechungen Gottes. Diejenigen, die sich ein bisschen mit Technik verstehen, für mich ist die Taufe so etwas wie Verchromen, wie Galvanik. In der Galvanik, da nimmst du ganz normales Metall und dann tauchst du, du kannst vergolden, versilbern und was weiß ich, du tauchst rein und da wird durch die Hitze und Temperatur und was weiß ich, wie auch immer technisch und chemisch, da wirst du hineingetaucht und du kommst als altes Metall, schwarz womöglich noch, kommst raus und bist goldig. Aber du siehst, du bist eine neue Schöpfung. Und deshalb die ganzen Handwerkzeuge, was du so trägst und hast, die sind alles vergoldet, versilbert, verchromt oder mit Messing oder was auch immer überzogen. Durch die Taufe werden wir Söhne und Töchter Gottes. Das ist praktisch unsere Adoption. Das ist die Taufe. Und im Abendmahl wird der Bund Gottes, das ist der neue Bund, das ist, was Jesus ganz neu einem gegeben hat, das war vorher nicht, dieser neue Bund. Und du wirst immer wieder erinnert, ich bin integriert in diese ganzen alten Bünde des Alten Testaments und jetzt hat er noch einen Bund mit mir gemacht. Ich bin jetzt ein Erbe Gottes, ein Erbe Jesu Christi. Denn als Jesus in den Himmel ging, hat er so viel uns zurückgelassen, was ihm zustand, aber er nicht in Anspruch genommen hat und sagte, das ist für euch. Und deshalb mein Leib und mein Leben für euch. Ein paar Sachen bei der Taufe, die passieren, ob du daran denkst oder nicht. Und das habe ich auf eure Taufkarten, diese Gedanken immer wieder draufgeschrieben, versucht wenigstens draufzuschreiben. Mit der Taufe sagst du dich los von allem Okkulten. Du sagst dich los vom Satan. Das ist ein Zeichen, ich wechsle meine Herrschaft. Ich wechsle meinen Herrn. Ich gehöre jetzt ihm und nicht mehr dir. Da wird dieses alte Malzeichen, dieses Brandmal in dir vom Satan, wo er sagt, du gehörst ja mir. Nein, du gehörst mit der Taufe nicht mehr dem Satan, du gehörst nicht mehr der Welt, du gehörst Gott. Und du sagst dich da jeder Form des Aberglaubens und Unglaubens ab. Im Namen Jesu sagst du dich los von der Zauberei bei der Taufe, denn wir taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Du sagst dich los vom Aberglauben. Du sagst los dich von Wahrsagerei, von Anrufung von Totengeister, vom Götzendienst und jede Form des Aberglaubens und der ganzen Geistheilerei und weiß ich sonst noch was. Und du trennst dich von allem, was bisher war. Und du verschließt deine Türen. Mit der Taufe wirst du versiegelt. Und zwar in der unsichtbaren Welt. Die Taufe ist nichts für die sichtbare Welt, denn wir sind die Taufe, bei der Taufe schauen die Engel zu. Und als Jesus getauft war, dann kam der Geist Gottes in Form von der Taube und eine Stimme sagte, das ist mein lieber Sohn. Das ist also diese Adoption. Du kannst bisher irgendein Deutscher, Amerikaner oder sonst noch was sein oder Russe und Chinese, aber mit der Taufe, indem du aus dem Wasser rauskommst, hörst du die Stimme, das ist meine liebe Tochter, das ist mein lieber Sohn. Das hat Jesus gehört und das darfst du auch hören. Du, und dann darfst dich nicht mehr vom Satan einschüchtern lassen. Du schließt dich zu, gibst keinen Raum mehr für das Negative. Mit der Taufe gibst du Gott Ehre und Gott Recht. Das ist, was bei der Taufe passiert. Also ich verstehe nicht alles, muss nicht alles verstehen, verstehe sowieso nicht alles in dieser Welt. Aber du gibst Gott Recht. Er hat es gewollt. Und Jesus sagt, alle Gerechtigkeit gehört zu erfüllen. Das steht nachher in eurem Material drin, dass ihr nachher ausfüllen und ausarbeiten dürft. Mit der Taufe erklärst du dich, dass du dich für die Liebe Gottes entschieden hast. Gott hat dich geliebt und jetzt liebst du ihn aus freien Stücken. Du wirst jetzt ein Nachfolger Jesu, ein Jünger Jesu. Du bist nicht vollkommen, aber du bist auf dem Weg der Vollkommenheit. Und der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass du vollendet wirst. Du bist ein Teil mit der Taufe. Durch diese ganzen Bünde, in wo du jetzt eingeschlossen wirst, Bund Israels mit Abraham und so weiter, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter dieser Erde. Jetzt bist du ein Glied am Leib Jesu Christi. Gehörst du der Familie Gottes. Bist ein Teil der Gemeinde Jesu und jetzt ist Jesus dein Boss. Nicht mehr der Teufel und nicht mehr irgendjemand, sondern der Herr ist dein Boss. Und damit beginnt deine Heiligung. Also deshalb war das auch was ich nach der Taufe so furchtbar Dinge gemerkt habe. Plötzlich ist alles hochgekommen, komisch. Alles hochgekommen, Stück für Stück. Zuerst habe ich gedacht, naja, du bist gar nicht so schlimmer Sünder. Aber dann habe ich gemerkt, was für ein Sünder ich war. Und dann hat die Gnade Gottes an mir angefangen zu arbeiten. Denn nach der Taufe beginnt deine Heiligung. Und nicht du bist, der dich heiligt, sondern Christus ist uns gemacht zur Heiligung, zur Gerechtigkeit, zum Frieden und zur Freude. Weiter geht es dann, dass nach der Taufe nimmt Gott dich plötzlich in den Dienst. Aber bevor die Taufe kommt, kommt die große Versuchung. Kommt der Spitzbub, Satan, spring runter. Oder mach die Steine zu Brot. Oder bet mich an und versuch dich. Also zuerst nach der Taufe erlebst du nichts anderes wie eine große Versuchung. Aber der Herr wird dich stärken und der Herr wird dafür sorgen, dass du diese Versuchung erfolgreich überstehst, denn du bist jetzt noch ein Baby in Christus. In dem Moment, wo du getauft worden bist, bist du noch ein Baby in Christus. Und Gott wird sorgen, dass du durchkommst. Du brauchst dir keine Sorge machen. Der Herr lässt keine Versuchung auf dir zu oder er erlaubt nur so weit, dass deine Seele nicht angetastet wird. Denn das mit der Taufe arbeitet Gott an deiner Seele. Und dann der nächste Schritt ist, dass er an deinem Geist arbeitet. Und dann, und erst in dritter Phase, erst an deinem Körper, im sichtbaren Bereich. Also zuerst einmal wird an deiner Seele gearbeitet. Du fängst an, Gott zu loben und zu preisen und so weiter. Gott nimmt dich dann in seinen Dienst und der Geist Gottes fing Jesus dann zu gebrauchen. Erst nach der Taufe. Jesus hatte bestimmt auch schon Wunder vorher getan. Aber es waren nicht Heilswunder, Erlösungswunder. Und erst nach der Taufe hat er Erlösungswunder vollbracht und Menschen geheilt, die vom Satan überwältigt waren. Und dein Dienst beginnt erst nach der Taufe, richtig. Gut, Gott mischt manchmal durcheinander. Beim Cornelius war zuerst Geistestaufe und dann Wassertaufe. Aber das ist mal Ausnahme. Aber Ausnahme bestätigt bei Gott auch die Regel. So, dann nimmst du das Wort Gottes ganz richtig ernst und du stehst unter dem Segen und Schutz Gottes. Heute Morgen habe ich gesagt, alles, was Gott gehört und mit der Taufe übereignest du dich selbst. Das ist Lebensübergabe, ein Stück Lebensübergabe. Übereignest du dich Gott und du bist Gottes Eigentum und Gott bewacht dich jetzt und Gott beschützt dich und Engel beschützen dich. Die Taufe ist für mich so wie eine Hochzeitszeremonie, wie Vermählung. Und was ist zur Taufe erforderlich? Ein paar Sachen, das wurde auch schon kurz angedeutet. was zur Taufe wesentlich und wichtig ist. Zuerst einmal der Glaube an Jesus. Nicht verstehst du Jesus, sondern glaubst du an Jesus. Und dann, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Da ist Wasser. Also Wasser ist erforderlich. Der Täufer ist erforderlich, dass sich jemand tauft. Diese jüdischen Reinigungsrituale, da kann man sich selber taufen. Da geht man in den Fass rein, geht man runter und man ist gewaschen. Und das kann man jede Woche mal machen oder was auch immer, wenn man zum Gottesdienst geht. Aber das ist nicht die Taufe. Bei der Taufe ist also ein Täufer zugegen, ein Zeuge. Müssen nicht viele sein, einer reicht schon. Und es, für die Taufe als Bedingung ist die Bereitschaft, der gute Wille, nicht die vollbrachten Taten, sondern der gute Wille, sich Gott unterzuordnen. Und dann, dass du die Verpflichtung aufnimmst, die Taufe dir auferlegt und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist alles, was ich euch befohlen habe. Und dann fängst du an, die Bibel zu lesen. Was hat der Herr Jesus befohlen? Nicht, was Moses befohlen hat, sondern was ich euch befohlen habe. Es ist so wichtig, so viele Leute halten sich an das Alte Testament und gehen zugrunde. Da gibt es Sachen, die du nicht erhalten kannst. Oder wenn du einen Römerbrief liest, wirst du verzweifeln. Schaffe ich nicht, geht nicht. So perfekt, denn der Römerbrief ist geschrieben schon für Fortgeschrittene, für die schon weiter mit Christus gegangen sind und vielleicht schon viel zu weit gegangen sind. So, das ist diese Perfektion, was ich euch befohlen habe. Und was hat Jesus euch befohlen? Liebt euch untereinander. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt euch untereinander. Und dann, er hat uns gelehrt. Und das einzige oder zwei Sachen, was wir von Jesus wissen, er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das war alles. Und dann hat er weitergelehrt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Schon ein bisschen mehr. Und haltet, was ich euch befohlen habe. Also, das Liebesgebot ist eines der großen Gebote, die er uns befohlen hat. Haltet. Und meine Schafe hören meine Stimme dann. Das geht der nächste Schritt weiter. Dann lernst du ganz neu, Rema-Worte zu hören, inspirierte Worte Gottes zu hören. Und du wirst weitergeleitet. Du musst nicht alles annehmen, was in der Bibel drin steht. Das ist ein dickes Buch. Aber der Heilige Geist muss dir immer auf den Punkt bringen. Und nicht alles, was in der Bibel drinsteht, ist jetzt für dich wichtig. Wichtig ist für dich, was der Heilige Geist dich lehrt. Und der Tröster, der Beistand, der nach mir kommen wird, ich taufe euch mit Wasser, sagt Johannes, aber der nach mir kommt, wird mit Geist und Feuer taufen. Und was der Heilige Geist, der wird von meinem nehmen und euch geben. Und der wird dich weiter lehren. Und deshalb, nach der Taufe, ich habe keine Sorgen, da geht es unter der Leitung des Heiligen Geistes weiter. Der Heilige Geist wird dir jeden Tag eine Lektion aufgeben. Oder jede Woche vielleicht so, wenn es in einem Tag zu viel ist. Jeden Tag bekommst du irgendeinen kleinen Tipp, Hinweis. Und weißt du, Gott arbeitet an dir. Da muss niemand an dir rumfuschern. Und wenn Menschen an dir arbeiten, Schwester oder Bruder, das musst du ablegen. Das ist nicht schön. Der Herr muss es dir sagen. Hör auf mit dem Rauchen. Hör auf mit dem. 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 Du hörst es von selber auf, weil dieser neue Saft in dir aufsteigt und dann fällt alles von selber ab. Da denkst du, Mensch, das ist blöd. Verstehst du, so, das ziemt sich mir gar nicht. Und du lernst von selbst Dinge abzuhaken und abzuarbeiten. Okay, heute Abend, wir haben hier noch unter der Kontrolle und Führung des Heiligen Geistes. Das lest ihr noch durch oder willst du das noch durcharbeiten? Nee, das machen wir arbeiten wir nächstes Mal durch, aber durchlesen, kann jeder durchlesen, also unter der Führung des Heiligen Geistes, denn da entsteht das neue Leben, wenn der Heilige Geist dich anfängt zu führen. Er wird mich in alle Wahrheit führen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Leitung des Heiligen Geistes hast. Im Gottesdienst bist du, dann hörst du schon manches durch die Predigt und, Mensch, guck mal, die machen das und ich mache das noch nicht. Warum mache ich das nicht? Warum sollte man das überhaupt machen? Und es ist so wichtig, dass du nachfragst und nachhakst, warum machen die das so? Was soll ich und was soll ich nicht? Und ich weiß, ich kam in eine Gemeinde, die Gemeinde war ein bisschen komisch. Es gibt komische Gemeinden. Ich habe breite Krawatten gehabt, Manschetten mit solchen Glöckchen. Das war die Zeit von Elvis Presley. Und Koteletts, die gingen dann auch so. Dann kommt ein Ältester auf mich zu und sagt, Bruder, mal tu das, so wie du da rumläufst, läuft kein Christ rum. Es ziemt sich nicht. Und dann habe ich nachgeprüft und nachgedacht, ob sich das ziemt oder nicht. Warum hat der liebe Gott mir die Koteletts bis hierher wachsen lassen? Es ist doch natürlich. Und wenn ich dann die Tiere anschaue, der Löwe mit seiner Mähne, die sind viel schöner. Wo steht es, dass Gott schwarz nur liebt? Also diese Gemeinde hatte ja Weste und zwei Reihe und so weiter und die sind in dunklen Anzügen zum Gottesdienst gekommen und ich war in hellen Anzügen, bunten Anzügen und Bruder, so ziemt sich nicht. Und weißt du, du musst selber rausfinden, was sich ziemt und was sich nicht ziemt. Ihr darf niemand ein Anstoß sein, das heißt also moralischer Anstoß. Aber mir ist Freiheit gegeben, ich darf mich kleiden, wie ich will, ich darf und so weiter. Leute versuchen dann, einen Heiligen aus dir zu machen. Und die haben aus mir einen Heiligen versucht zu machen. Und das haben sie nicht geschafft. Und ich höre noch, die unterhalten sich und ich komme gerade zur Tür rein. Und die haben mich nicht gesehen, dass ich reinkomme. Und dann höre ich, bei dem Herrn Matutis ist Hopfen und Malz verloren. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Und ich bin froh, dass sie sich die Zähne ausgebissen haben. Und wenn ich so die Leute angucke und so weiter, weißt du, die ganzen dogmatischen, gesetzlichen Leute, der Geist Gottes ist und der Geist Gottes ist Freiheit. Okay, ich mache jetzt Fragezeit. Vielleicht noch ganz kurz, damit wir den Faden nicht verlieren. Ihr nehmt jetzt ein Blatt oder zwei Blätter, am besten zwei Blätter. Ein Blatt, wir werden ab nächste Woche über Gaben sprechen, weil da ist das Thema Heiliger Geist. Der Heilige Geist bringt Gaben in unser Leben. Wir machen einen Gabentest und das geht über mehrere Tage, Wochen, also Abende, diese Seminarabende. Und wir machen das immer nebenbei, diesen Gabentest. Und ich schreibe auf der einen Seite, was würde ich gerne tun? So ein Blatt. Nimm ein Blatt und schreib als Hausaufgabe, was würde ich gerne tun? Und dann vielleicht auch noch dazu, was mache ich gerne, um dir zu helfen auf den Sprung? Was mache ich gerne? Was liegt mir? Das ist ein Blatt. Also was mir wirklich liegt. Egal was. Nimm mal, schreib alles auf, was dir einfällt, was dir liegt, was dir Spaß macht, was du gerne machst, was du schon mit auf dem Weg machst, was dein Beruf ist. Denn der Herr Jesus hat ja die Jünger, als er sie berufen hat, sie aus ihrem normalen, weltlichen Beruf als Fischer rausgenommen und sagt, ich mache euch zu Menschenfischer. Durchaus, dass dein jetziger Beruf, dein jetziger Dienst ein Stück geistliche Arbeit ist eines Tages. Finde deine Arbeit. Also ich muss von meinem Leben sagen, bevor ich Christ wurde, bei mir hing ganz groß Lenin. Wie der Lenin da auf eine Barrikaden geht und redet und demonstriert. Und ich habe gesagt, eines Tages möchte ich, ich war ja nicht Christ, das durfte ich ja machen. Und dann, eines Tages möchte ich ein Redner sein, eines Tages möchte ich ein Revolutionär sein, eines Tages, das war meine ganze Fantasie. Dann bin ich Christ geworden und dann kriege ich das Buch von Billy Graham, wenn Friede mit Gott. Und was sehe ich auf der Rückseite Billy Graham mit der Bibel, die klappt schön auseinander. Also Mensch, guck mal, jetzt werde ich mit der Bibel ein Revolutionär. So spricht der Herr. Es steht geschrieben. Das war so sein Spruch bei Billy Graham und so weiter. Jetzt werde ich das. Und du siehst also, man fängt im Natürlichen, meistens ist es schon in Kindesalter reingelegt, in deiner Jugend hineingelegt, was du bist. Ich werde nie vergessen, mein Vater hat eine ganz große Dummheit gemacht in seinem Leben, Gott möge ihm vergeben. Da kam ein Arzt, wir haben noch eine alte Bibel gehabt, das weiß ich noch, mit so schönen Bildern in Litauisch. Wir haben eine schöne Bibel gehabt und da kommt ein Arzt und kauft meinen Eltern die Bibel ab. Die Bibel war so wert, dass meine Eltern für dieses Geld sich eine Kuh kaufen konnten. Also so viel. Und wir haben die Bibel nicht geschätzt, weil wir sowieso keine Christen waren. Zu der Zeit verkauft die Bibel. Aber damit der Arzt einen Grund hat bei uns, denn es könnte sein, dass er vom KGB beobachtet wurde. Was hat er da gemacht bei dieser Familie? Und er hat die Bibel eingepackt, schön in eine Tasche eingesteckt, in Zeitungspapier eingewickelt und ist losmarschiert. Und dann sagte, ich muss die Kinder noch alle untersuchen. Das werde ich nie vergessen. Wir waren damals noch drei Kinder zu dem Zeitpunkt. Und dann mussten alle Mund aufmachen. Und er hat so einen Löffel genommen, in den Mund reingeguckt. Und er sagt zu mir damals, der Mann ist, oder dieser Junge wird sprechen, Redner sein und so weiter. Das ist mir immer nachgegangen. Also fast wie prophetisch geredet, der wird das. Er war vielleicht geisterfüllter Kind Gottes, der seine Bibel kaufen wollte und gekauft hat. Aber weißt du, geistliche Menschen finden schnell heraus, das ist dir von Kindesbeinen an in dir hineingelegt. Du bist damit zur Welt gekommen, mit einem Charisma. Deshalb, was liegt dir? Was machst du schon von Haus aus gerne und mit Freude und mit Begeisterung? Und dann die andere Seite, was machst du nicht? Das nimmst du vielleicht die Rückseite. Das ist auch wichtig. Was du nicht machst, das ist nicht der Wille Gottes. Und was dir nicht liegt, wozu du keine Freude hast, und zumindest jetzt im Augenblick keine Freude hast, was liegt mir nicht? Denn wozu du keinen Wunsch hast, hast du auch keine Kraft, es auszuführen. Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg. Und keine 10 Pferde werden dich dorthin bringen. Deshalb, was liegt mir nicht? So, das machen wir. Und dann werden wir das systematisch. Ich werde euch dann eine Liste durchgehen, wo du dann da durchgehst. Aber das ist schon Vorarbeit. Okay, jetzt machen wir Fragen, wenn irgendjemand noch eine Frage hat. Gut.
Ich bin ja nur als Kind getauft und ich habe auch meine Kinder taufen lassen, als sie klein waren. Ist denn jetzt diese Taufe, die ich in mir selber habe und die bei meinen Kindern, denn nach dem jetzt gehörten, eben nicht vollgültig und nicht vollmächtig? Denn das waren ja, es war keine Identifizierung.
Das andere, was man vorhin hatte. Die Kinder gehören Gott. Also ihr gehörtet von Kind auf, gehört ihr Gott. Aber dann, wo nachher diese Frage der Entscheidung kommt und die Wassermenge, zwar hier steht drin, dass die Wassermenge wichtig ist, dass da ist Wasser, macht nichts. Ich habe zum Beispiel aus, wie hieß die schöne, hübsche Frau, die jetzt den Spion geheiratet hat, oder den, die kam zeitlang zu uns in der Gemeinde, aber die war hier, Florence, ein Mädchen, die ist in der DDR-Zeit gläubig geworden, hat sich mit 17 Jahren taufen lassen. Und jetzt kam die Frage, und zwar vom evangelischen Pfarrer, und wurde besprengt. Ist jetzt meine Taufe rechtsgültig oder nicht rechtsgültig? Soll ich mich wieder taufen lassen oder nicht? Und wir haben gebetet, wir haben Gott gefragt, und ich habe eigentlich von Gott her die Freiheit gehabt, ihre Taufe ist rechtsgültig, denn sie war erwachsen, sie war mündig, sie konnte unterscheiden zwischen Gut und Böse. Sie hat sich bekehrt mit 16, 17 Jahren und ist zum Pfarrer gegangen, ich möchte getauft werden. Und der Pfarrer hat nichts anderes ihr gesagt als das. Und sie ist bis heute, hat auch kein Bedürfnis, sich taufen zu lassen. Das reicht ihr, weil sie beim vollen Bewusstsein sein. Also die Taufe setzt die Voraussetzung, hat die Voraussetzung Buße, also Sündenerkenntnis, Buße und Glauben. Kann ein Baby glauben? Nicht. Und deshalb ein Baby gehört Gott. Und wird auch nicht verdammt und kann auch nicht verdammt werden. Aber wenn man erwachsen und reif wird und denken kann, sollte man dieser Frage auf den Grund gehen. Und es ist so, es ist ein heißes Thema. Ich weiß, es ist ein Politikum, es ist Herrschaftswechsel. Ich bin dabei auch, eine andere Sache noch, einfach, dass die Kirche, die Kindertaufe abgeschafft wird. Und zwar, dass jeder kann selber machen. Denn mit der Kindertaufe wirst du Glied einer Kirche, die du gar nicht gefragt worden bist. Ich möchte Mitglied werden. Und zwar nur wegen Geld. Verstehst? Und so weiter, wegen Kirchensteuern. Die Kirche würde nichts von dir bekommen, wenn du nicht Mitglied wärst. Du wirst automatisch Mitglied von der Kirche bei der Kindertaufe. Das ist eigentlich die erste große Vergewaltigung unmündiger Menschen. Das ist die Kindertaufe. Du bist nicht gefragt. Vielleicht wolltest du Atheist werden, Kommunist oder Buddhist oder Moslem. Aber man hat dich hingetragen und dir wurde das aufgezwungen. Und wenn du jetzt austreten möchtest aus der Kirche, muss es zum Standesamt gehen. Und ich weiß, was das ist, auszutreten. Deshalb, also, ist es, und es geht nur ums Geld bei der Kindertaufe. Nicht um Glauben. Weil die brauchen Mitglieder. Wie kriegen sie Mitglieder? Sie kriegen nicht Mitglieder durch Bekehrung. Manchmal doch, vielleicht, verstehst du, durch Zuwachs und so weiter. Aber es passiert durch die Taufe. Die meisten, der Zuwachs der katholischen evangelischen Kirche. Und jetzt sind Leute, die mich auch angeschrieben haben, die wollen zum Verfassungsgericht gehen. Und die wollen, die Kirche soll freiwillig, also wer jemand getauft werden will, soll freiwillig sein. Aber mit der Kindertaufe, dass sie nicht automatisch steuerpflichtig werden. Steuerpflichtig werden. Also die meisten Leute werden, oder die Leute werden steuerpflichtig und können nichts dafür. Und Steuern sind Steuern. Und viele dieser getauften Leute glauben nicht an Jesus. Und die Taufe ist nur für Gläubige und nicht für Ungläubige. Und viele waren dann, ja, man sagt dann Konfirmation, Taufbunderneuerung. Aber sehr viele, nicht alle, ich will nicht pauschal sagen, nicht alle, aber sehr viele waren bei der Konfirmation zum letzten Mal in der Kirche. Nur wegen den Geschenken und wegen der Sympathie. Und deshalb, Leute, das ist keine biblische Taufe. Biblische Taufe ist, wo ich persönlich runtersteige, persönlich mein Ja-Wort gebe, mich persönlich dazu stelle, Also ich war beim vollen Bewusstsein dabei. Also das ist die Taufe. Also jeder muss selber entscheiden. Also ich, wie weit kann ich gehen und so weiter. Das ist also in dem Augenblick, wo ich sage, lieber Bruder, du musst dich taufen lassen, deine Taufe ist ungültig, würde ich ein Verbrecher. Deshalb bete, denke darüber nach, prüfe es, kann ich damit leben und so weiter. Und wenn du damit leben kannst, dann Gott segne dich. Aber ich weiß es, du wirst auf der Dauer nicht da durchkommen. Immer wieder, da passiert immer wieder, dass du dir immer wieder kannst lesen, was du willst, kannst eine Predigt hören, so viel du willst, immer wieder, Taufe, Taufe, Taufe. Aus Hamburg hat mir einer geschrieben diese Tage und so weiter, endlich bin ich soweit. Sie haben ein paar Mal gepredigt über die Taufe, bei der letzten Taufe und die Taufe angekündigt und die haben mir so viel Gedanken gemacht über die Taufe, das geht mir nicht mehr rüber. Also ich kann machen, was ich will, ich höre immer wieder Taufe, jetzt lasse ich mich am Sonntag, Silvester haben sie eine Taufe gehabt in der Gemeinde, lasse ich mich taufen. Und praktisch, Gott wirkt. Also deshalb, ich muss nicht überzeugen. Der Heilige Geist muss uns überzeugen. Wenn Menschen oder eine Kirche, eine Organisation dich überzeugt, lass dich taufen. Die Baptisten, in der Baptistengemeinde war das dann so, bei uns in der Baptistengemeinde, du bist jetzt 12 Jahre alt, Bruder, sollst dich taufen lassen. Hat nichts zu tun mit dem Alter. Auch wenn ich 20 Jahre alt bin, der Herr muss mir sagen, jetzt bin ich reif. Und deshalb, was vielfach passiert, wenn wir zu früh uns taufen, haben wir nur Probleme. Dann kommen manche Leute und sagen, meine Taufe war gar nicht rechtsgültig. Ich war noch gar nicht richtig bekehrt damals. Man hat mich überredet. Also eine überredete Taufe, das muss von Herzen kommen. Und wir sehen die Taufe in der Bibel, da ist Wasser, was hindert mich? Da muss man einen bremsen, sagen, nein, warte noch mal. Warte noch mal. Und deshalb, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, ich sag das. Ich stehe mit jemand im Verfahren und ich unterstütze auch beim Verfassungsgericht, da ist eine Klage eingereicht oder wird eingereicht, dass die Kindertaufe nicht gleichzeitig ist. Kindertaufe, die kann es sein. Aber dass die Kindertaufe nicht gleichzeitig ist, dass du kirchensteuerpflichtig bist. Und das ist ein Verbrechen. Und dann müssen die Leute austreten oder die meisten sind zu feige dazu, auf diesem Verband auszutreten. Aber das ist ein Verbrechen an Menschen. Und deshalb, das muss abgeschafft werden, Trennung Kirche und Staat. Und deshalb, der Staat hat nichts zu tun mit uns. Okay, noch irgendeine Frage? Wo ist die Frage? Okay, alles klar? Einen Moment.
Also wenn man jetzt Kinder hat, die früher mit einem gegangen sind, die auch gläubig waren oder sind, und die sich bewusst auch taufen ließen, die aber jetzt nicht mehr dabei sind. Wie ist diese Taufe trotzdem gültig oder wie handelt man das? Also
was man macht, wenn jemand sich taufen ließ und jetzt nicht mehr mit dem Herrn geht, der kann gar nicht den Herrn verleugnen, weil der Herr einen Bund mit ihm geschlossen hat. Verstehst du, Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen und der kann gehen, wo der will, der ist harponiert von Gott. Und eigentlich seine Vergangenheit ist ihm vergeben oder ihr. Also was war, also abgewaschen und wenn es neue Sünden begeht, muss neue Buße tun und umkehren. Also ich würde nicht einmal, wenn jemand jetzt abgefallen ist und lau geworden ist, dass er sich taufen lässt, nochmals, wenn er sich wieder zurückbekehrt und besinnt, das ist nicht nötig, denn diese erste Taufe gilt. Du wirst nur einmal geboren und jetzt musst du leben und manchmal bist du krank und manchmal bist du behindert, verstehst du, und manchmal schaffst du es nicht. Und manchmal sind Dinge in dem Leben dazu hineingekommen, wo du das nicht schaffst. Also ich würde nicht immer wieder taufen, wenn ich abgefallen bin, mal eine Sünde begangen habe und mich gleich wieder taufen lassen. Mir reicht eine Taufe. Einmal bin ich nass geworden, aber das ist okay. Und weil das ist ein Bund. Gott hat mit dir einen Bund geschlossen. Ob du jetzt den Bund gehalten hast oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Er hält den Bund. Du gehörst Gott und Gott ist dein Herr und Gott ist dein Eigentum und Gott erlaubt manchmal, aus welchen Gründen auch immer, dass jemand mal Umwege geht, aber der Herr holt es ein. Denk Moses ist 40 Jahre in Midian, Moses war Gott geweiht von den Eltern her und Gott hat ihn wieder zurückgeholt, dort wo er hingehört. Bringt es zurück. Also eine Taufe, ein Bund, ein Vertrag und es gilt, weil der Vertrag ist mit Gott gemacht worden. Ob jetzt die Person sich daran hält, und lebt, ist eine andere Frage. Und ich denke, es gibt also früher wo in der Gemeinde Gottes, wo ich war, da hieß es also, wenn jemand schwere Sünden begangen hat, sollte sich noch einmal taufen lassen. Wenn jemand schwere Sünden begangen hat. Ich weiß es nicht. Wenn du deine Sünde bekennst und Buße tust und vor Jesus stehst, musst dich selbst nach dieser schweren Sünde, weißt du, das ist, in der Bibel heißt es, wer sich abermals taufen lässt, der kreuzigt Jesus nochmals. denn er wird begraben und auferstanden in Christus. Also wir sollten nicht Christus nochmals kreuzigen. Uns reicht einmal, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, und wir sollten uns vergegenwärtigen. Und deshalb ist vielleicht Abendmahl statt Taufe angesagt. Und jetzt kommen, wir feiern jetzt das Abendmahl und wir denken an Jesu Kreuz, an Jesu Sterben, an Jesu Leiden, und dir sind alle deine Sünden vergeben durch das Blut Jesu Christi. Deshalb dieses nochmals Taufen, würde ich das nicht so sehen, und ist also, wenn natürlich jemand zweifelt, wegen deinem Zweifel ist es lieber, sie doch nochmals zu taufen zu lassen, damit du auf Nummer sicher bist. Aber ist nicht nötig. Ist eine Tat des Unglaubens oder des Zweifels. Aber okay. Noch eine Frage, ein Kommentar?
Ja, ich wollte da noch zu der Sache mit dieser Konfirmation noch eine Sache sagen. Als ich 13 oder 14 war, wann das dann immer so ist, ich glaube 2 Jahre muss man da ja hingehen. Dann
kommt Religionsunterricht.
Lange her, dass ich da war. Ich kenne niemand, der auch nur aus meiner damals Klassenkameraden, Schulkameraden, ob Katholik oder Evangelie, ist vollkommen egal, der freiwillig dahin gegangen ist. Wir sind alle gezwungen worden.
Ja.
Und von daher ist diese Taufe, wenn sie als Konfirmation oder wie nennt sich
das? Eine Taufbunderneuerung nennen die das.
Ist also gegen meinen Willen passiert, weil ich habe es auch gar nicht begriffen, worum es da überhaupt geht.
Na gut, Schaden tut es nicht, wenn du jetzt ein paar Sprüche lernst und Vaterunser und Glaubensbekenntnis, Schaden kann es nicht. Aber dieses Zwingen, das ist es. Weißt du, es sollte aus Freude geschehen, aus Freude Bibel lesen, aus Freude beten, aus Freude das Vaterunser lernen, aus Freude das Glaubensbekenntnis lernen. Das sollte alles so freiwillig sein. Und das ist nämlich, wie der Teufel ganz raffiniert arbeitet. Er vergewaltigt uns und nimmt uns den freien Willen weg. Du hast keinen freien Willen. Wir sind zur Freiheit berufen und zur Freiheit rausgeführt. Und alles, was wir tun, in die Gemeinde gehen, wenn dich jemand abholt und sagt, komm, du musst in die Versammlung, ist Vergewaltigung. Gehört genauso in die gleiche Kategorie, wenn du dich abschleppst. Gewiss, man muss vielleicht jemanden mal motivieren und sagen, hör mal, wir haben heute Gottesdienst, was ist? Steh auf. Aber zwingen? Wir leben nicht unter dem Zwang, sondern unter der Gnade. Ja, Schwester. Okay. Alles klar. Noch irgendeine Frage? Nötig, sieh herein. Weißt du, was nötig ist? Komm. Oh, das riecht nach Schokolade. Oder? Als ich jetzt so faste, ich faste jetzt schon den 10. Tag, als ich so faste, am 3. Tag war der Teufel so ein Gauner. Weißt du, was er gemacht hat? Ich schlafe, ich habe Tiefschlaf, und plötzlich rieche ich einen Spieß gegrillt. Oh, und dann wache ich auf und ich sage, lieber Gott, eigentlich wollte ich fasten, und der Teufel hat mich verführt zum Essen. Aber ich speck nichts. Aber ich riech den gegrillten Spieß. Sowas Blödes. Noch nie passiert, ich faste regelmäßig, aber sowas ist mir noch nie passiert, dass der Teufel mich so nötigt. Also, nee. Und, weißt du, das ist Versuchung. Weißt du, der Feind versucht uns mit allen möglichen Tricks reinzulegen. Du hast gesündigt. Du hast versagt. Wenn du aus Gott geboren bist, diese Wiedergeburt, dieser Teil Gottes in dir sündigt nicht. Der andere Teil noch, der alte Adam, die alte Eva, die ist noch aktiv. Okay, ist schon über die Zeit. Lasst uns aufstehen und lasst uns ein Gebet sprechen, und wir möchten auch gleichzeitig so für die Unkosten, fürs Papier und so weiter was aufnehmen. Wer was geben möchte, der darf das gleich tun. Aber wir möchten uns erstmal Gott danken. Und wir möchten auch wirklich niemand unter Druck setzen. Du musst. In dem Augenblick, wo du etwas musst, vergiss es, bist du am falschen Platz hier. Wir sind bewusst eine freie Gemeinde, wir sind zur Freiheit berufen, und zwar in allen Stücken. Ich muss Gott nicht dienen, ich diene ihn aus freien Stücken. Und das ist so wichtig. Du bist ja ohne Sünde. Ja, das ist noch eine Frage. Ja, lass das Körbchen durchgehen, aber hier ist eine gute Frage. Darf man zum Abendmahl teilnehmen, wenn man keine Sünde hat? Vater unser. Ja, genau. Das haben wir ja gesagt. Der Mensch prüfe sich selbst. Ja, ich weiß. Aber, nein. Aber das Abendmahl, gerade zum Thema Abendmahl, muss man sündlos sein. Du bist, solange du lebst, nicht sündlos. Verstehst, du wirst immer was haben. Aber wenn du sagst, Vater, hilf, wenn zwischen mir und dieser Person was ist, dass ich nichts dazwischen steht, vergib mir. Und wenn du es merkst, gehst hin. Wenn du es nicht merkst, gehst nicht hin. So, und du musst nicht jetzt Ja, ja. Das ist Panikmache. Du bist Kind Gottes, du bist erlöst, dein Name steht im Buch des Lebens und du sagst Halleluja und du musst nicht ständig, ja, habe ich eine Sünde, habe ich keine Sünde. Wenn du eine Sünde hast, wird der Heilige Geist dir zeigen, dass du eine Sünde hast und dann musst du hingehen und das sind immer zwischenmenschliche Sünden. Nee, aber die Taufe wirkt. Das Abendmahl wirkt zur Vergebung der Sünden. Wenn irgendetwas da ist, ja, ja, das ist wieder was anderes. Nein, du darfst auch so teilnehmen. Und nein, nein, du bekommst die, wenn du zum Abendmahl gehst, bekommst du Sündenvergebung automatisch. Denn das Abendmahl ist zur Vergebung der Sünden. Das hast du, also. Und es ist nur noch besiegelt, du weißt, Jesus ist gestorben. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt auch segnest und unsere Herzen aufschließt zur Freiheit, zur Freude, zum Frieden. Einfach, dass wir dir gehören, ganz gehören dürfen. Und wir gehören dir durch die Taufe mit Haut und Haaren. Halleluja. Amen.